Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Der Geist der Revolution sollte stets die Seele der Menschheit durchdringen, damit sich die reaktionären Kräfte nicht so weit verstärken können, dass sie ihren ewigen Vormarsch aufhalten. Sie können uns als Einzelne zerschmettern, doch niemals die Idee der Revolution. Bhagat Singh, indischer Freiheitskämpfer, 1931.
Tada! Josh ist zurück und sitzt mir gegenüber. Hi.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein.
Außerordentlich. Ich meine, du warst ja jetzt lange in Indien. Länger, weiß jetzt nicht, ob länger als dir lieb war, aber auf jeden Fall länger als gedacht.
Ja.
Durch den Iran-Krieg. Du hattest, glaube ich, einen Rückflug über Bahrain geplant und Bahrain war ja tatsächlich sogar Angriffsziel dann und so, da ging gar nichts.
Genau, ja.
Und die Zeit, in der du weg warst, haben wir überbrückt. Hanna und ich haben uns dreimal getroffen und es gab auch Essays und so ein bisschen einen Abriss über den Zeitgeist der Philosophie. Und bin jetzt aber tatsächlich sehr froh, wieder mit dir in den Diskurs zu gehen. Ja, fände erstmal schön, wenn du so ein bisschen Hallo, hier bin ich machst quasi. Und ich wäre auch interessiert, was du über Indien zu berichten hast, wie du diese Kultur wahrgenommen hast und so dein Blick auf diese Zeit. Vielleicht ist auch spannend, tatsächlich zu erfahren, wie diese Geschichte Iran-Krieg da mit reingewirkt hat, so wie das für dich war, dann da auf einmal festzuhängen und so.
Ja, also ich fand es in jedem Fall schon mal richtig cool, dass ihr das Projekt irgendwie so weitergetragen habt, auch als ich weg war. Vor allem dann in Anbetracht dessen, dass ich ja dann doch länger weg war als ursprünglich gedacht. Also hattet ihr ja dann nochmal irgendwie 2 bis 3 Folgen mehr zu überbrücken, aber ich finde, das habt ihr ziemlich gut geregelt. Hab auch ab und an mal reingehört, vor allem jetzt auch deinen letzten Essay habe ich mir ganz angehört. Fand ich wirklich spannend. Also danke dafür, dass das so stark weitergetrieben wurde hier, das Projekt. Und genau, also ich war tatsächlich nicht länger weg, als mir lieb war. Ich fand das jetzt eigentlich eine ziemlich gute Zeit im Endeffekt, ja. Nochmal mit den weiteren 2 Wochen. Und wir haben dann auch unsere Reise nochmal wirklich erweitert. Also ich habe dann dadurch nochmal viel, viel anderes nochmal sehen können. Das war sehr spannend. Es war natürlich schon ein bisschen crazy, dieser Fakt, dass irgendwie halt dieser Rückflug dann nicht möglich war, weil unser Flughafen, über den wir hätten fliegen sollen, irgendwie attackiert wurde. Also es war ja dann teilweise auch so, dass wirklich die Flughäfen angegriffen wurden. Und so war das auch in Bahrain. Und das ist dann natürlich schon irgendwie ein crazy Gedankenspiel, irgendwie sich zu denken, irgendwie wenn das jetzt 2,5 Wochen später losgegangen wäre, dann hätte ich da jetzt auch festsitzen können. Ne? Aber ist ja zum Glück nicht so. Und ja, zeigt einem dann aber doch auch, dass wir halt irgendwie sehr connected sind alle auf der Welt. Also so sonst hatte ich das jetzt noch nie so, dass einen Krieg, also über jetzt bestimmte Preisänderungen oder halt einfach die allgemeine Entrüstung darüber und Beschäftigung damit wirklich einen Einfluss, so einen intensiven Einfluss auf mein Leben genommen hat.
Ja.
Ich will es jetzt nicht darstellen, als wäre das jetzt für mich irgendwie so schlimm gewesen. Also es ist ja immer noch kein Einfluss auf mein Leben, der jetzt wirklich groß tragisch war. Ich musste halt mehr Geld bezahlen.
Ich war jetzt zum Beispiel auch nicht in Sorge um dein Leben. So. Ich weiß schon, das ist cool. Es ist halt in dem Sinne für dich persönlich jetzt einfach ein Hindernis. Aber ich habe da jetzt nicht diese Tragik empfunden, wie ich sie jetzt beispielsweise für die Menschen im Iran oder sowas, ja. Also das waren für mich 2 getrennte Geschichten.
Ja, da geht ja auch manchmal das Verhältnis verloren. Also ich weiß, es gab so Internetvideos aus der Anfangszeit, wo Leute halt auf Kreuzfahrtschiffen festsaßen und die haben dann irgendwie gesagt, ja, jetzt weiß ich, wie das ist, irgendwie im Krieg zu sein oder so.
Hör mir
und ich,
auf.
Ich dachte, ich pack's gar nicht mehr. Deswegen habe ich hier gerade mal den Disclaimer vorgehauen irgendwie. Es geht natürlich nicht darum darzustellen, das wäre jetzt für mich so tragisch gewesen, aber es war trotzdem spannend zu merken, okay, das hat hier wirklich gerade einen Einfluss auf mein Leben und ich muss jetzt irgendwie umplanen. Und ja, hat mich aber dann, im Endeffekt bin ich dann über Usbekistan anstatt über Bahrain zurückgeflogen. Es war auch spannend irgendwie. Dort gab es, also da in, ich kann sagen, über die usbekische Kultur habe ich jetzt nicht so viel gelernt. Ich bin dort ja nur umgestiegen, aber es scheint, Vegetarismus und Veganismus scheint dort nicht so das Thema zu sein. Die vegetarische Alternative im Flugzeug war Hühnchen.
Jetzt im Ernst, oder was?
Ja, ja.
Das nannte sich vegetarisch, ja, und war Hühnchen.
Das ist ja öfter mal so. Das hat meine Partnerin, die Emma, hat es auch schon mal aus Ungarn berichtet. Hühnchen ist irgendwie vegetarisch. Ist nur so ein kleines Tier, ne?
Mhm. So wie quasi der Biber in mittelalterlichen Zeiten dem Fisch zugeordnet wurde, damit man Karfreitags Fleisch essen kann.
Echt? Das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, ist so.
Ja. So macht man sich's natürlich einfach. Mhm. Demgegenüber war das vegetarisch sein, beziehungsweise sogar das vegan sein, in Indien ja gar kein Thema. Ja. Also das fand ich ganz toll.
Das ist dann wahrscheinlich, das ist keine Vegetarierkultur, sondern das ist einfach die Essenskultur. So ist das da. Ne?
Ja.
So.
Ja. Also es gibt schon auch Fleisch immer. Also beziehungsweise es gibt tatsächlich sehr viele nur vegetarisch Restaurants. Also,
wobei man muss ja dazu sagen, das war bei uns ja auch so. Mhm. Ne? Also dass wir so, dass jede Mahlzeit auch Fleisch beinhaltet, das ist ja eigentlich auch so Teil unserer Wohlstandsgeschichte. Ja? Also ich weiß nur, ich bin aufgewachsen mit, da gab es den Sonntagsbraten.
Ja.
Suppefleisch war das. Und da gab es dann halt immer eine Suppe, so Marklöschensuppe. Und dann danach so Kochfleisch, halt so Tafelspitz in dem Sinne. Und das war dann eigentlich immer so ein ganz besonderes Event. Und unter der Woche gab es Kartoffeln mit Matte, Senfeier, Rahmklöße, dann Miracoli war ein Riesending. Also das es war oft halt eben auch nicht kein Fleisch.
Ja.
Und wie ist dir das bekommen? Ich meine, du bist ja schon so ein bisschen picky auch, was so das Essen betrifft. Wie war das dann für dich?
Also das würde ich jetzt von mir ich würde sagen, in Indien war ich weitaus weniger picky tatsächlich. Also ich habe ja manchmal so ein bisschen Thema mit Kohl. Das war dann manchmal nicht so geil für mich. Aber ansonsten fand ich eigentlich die Küche richtig toll. Also ich konnte eigentlich überall was finden, was ich sehr gern gegessen habe. Öfter mal hatten wir ja auch natürlich überhaupt keine Ahnung, was das alles heißt. Und wenn man dann in Gebieten war, die nicht so touristisch waren, so waren die Karten ja dann auch in Hindi geschrieben. Das heißt, da haben wir dann wenig verstanden. Und dann ich war ja einen Freund besuchen, mit dem ich auch in Frankfurt schon mal zusammengelebt hatte. Der hat dann öfter mal einfach für uns ein paar Sachen bestellt und ich habe eigentlich immer was Leckeres gefunden. Wir hatten auch irgendwann so eine Formel erarbeitet. Je shadier der Platz war und je mehr man dachte irgendwie, boah, kriege ich hier jetzt eine Lebensmittelvergiftung, desto geiler war es eigentlich.
Ja, also, das musst du dem Boomer jetzt ein bisschen erläutern. Shadier heißt je
zwielichtig.
Zwielichtig,
also,
okay.
Also jetzt nicht zwielichtig, die Leute waren schon immer trotzdem total nett, aber manchmal kam man halt in so Orte, wo es dann ein bisschen dreckig war, irgendwie der Essbereich und man war irgendwie weit und breit der einzige Europäer und wurde mit großen Augen angeguckt und dann ist man natürlich schon ein bisschen skeptisch, wird mir dieses Essen jetzt gut bekommen, weil wenn die Küche halt so gar nicht, also so vollkommen einfach auf indische Mägen ausgerichtet ist, da macht so ein europäischer Verdauungstrakt auch manchmal ordentlich Stress, aber ja, desto eher die Plätze so waren, desto besser war das Essen eigentlich noch. Also es war wirklich richtig toll. Es ist halt scharf, ne? Muss man irgendwie nehmen können.
Und hast du es vertragen?
Nicht so geil, also.
Das heißt, du geschmacklich warst du,
geschmacklich war es
voll abgeholt.
Aber ich hatte viel Bauchschmerzen halt, ne? Okay. Aber es war eigentlich bei uns allen in der Gruppe auch so. Also je weiter wir uns von den touristischen Gebieten entfernt haben, ich glaube auch einfach diese wahnsinnig vielen Gewürze und das ist man einfach auch auf diese Art und Weise nicht gewöhnt. So ein ganz anderes Essen.
Und ist das auch ein Aspekt von Wohlstand? Kann man sagen, da, wo es ärmlicher zugeht, gibt es halt eben vegetarisches Essen und an Stellen, wo ich weiß jetzt auch nicht, wie deutlich man in dieser Gesellschaft dieses Kastenwesen tatsächlich sieht, ob sich das auch räumlich so ganz klar abgrenzen lässt, wie es bei uns ja bisweilen der Fall ist, dass du sagen kannst, halt, da gibt es das Viertel, da wohnen die Neureichen, da wo so, ob man das so auch in Indien vorfindet?
Also natürlich findet man das dank Kolonialismus, halt unsere Form von europäischer Klassentrennung ist sehr, sehr sichtbar. Mhm. Also zwischen Reich und Arm, also du hast ja auch die Slums in den großen Städten und dann hast du aber auch total die Riesenhäuser und Villen irgendwie, also es ist ein Riesenunterschied. Aber ich glaube, dass diese Kasten schon sehr wirksam sind, auch noch sozial, aber eher so aus der Vergangenheit nachwirken. Also die haben ja auch keine juristische Verankerung oder so mehr dort. Und jetzt so als Tourist hat man das nicht so sehr gesehen oder ist einem jetzt nicht so klar geworden. Aber der Ru, den ich dort besucht habe, der so ein bisschen natürlich sich auskennt, der hat das schon irgendwie an manchen Stellen gecheckt oder erklärt dann auch zum Beispiel, dass er aus einer bisschen niedrigeren Kaste kommt. Aber die Kasten hatten ja dann oft auch sowas mit Arbeitsfeldern zu tun. Also es gibt da halt irgendwie nochmal verschiedene Unterkasten und dann war halt in einer Kaste sind so ein bisschen die Handarbeiter. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen oder beziehungsweise ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber in einer Kaste sind zum Beispiel die Handarbeiter und dann gibt es nochmal Unterkaste Gärtner zum Beispiel. So hat er mir das erklärt und seine Familie kam halt aus dieser Gärtnerkaste.
Und wie sehr legt die Kaste fest? Weil jetzt, ich bin nicht tief im Thema, aber so wie ich das mal gelernt hatte, ist, dass man schon festgelegt ist. Es ist quasi, wenn du jetzt in der Unterkaste Gärtner bist, dann ist Gärtner deine Zuweisung. Du, von Gärtner gibt es keine Möglichkeit zum, wie soll man sagen, zum Dow Jones, wie nennt es jetzt, zum Börsenmakler oder so.
Also traditionellerweise auf jeden Fall, allerdings ist es heute nicht mehr so wirkmächtig. Ich denke mal, dass es auch auf die Regionen drauf ankommt. Mir vorstellen, dass es in ländlicheren Regionen vielleicht noch wirksamer ist, aber von Ruths Familie war jetzt keiner Gärtner. Und ich glaube, das wirkt sich heute vor allem noch durch so auf den sogenannten Hochzeitsmarkt aus. Also es ist halt schon so, dass man oft dieselben Leute aus derselben Kaste heiratet irgendwie und das ist wohl schon auch heute noch so, ist zwar jetzt nicht festgesetzt, also diese strikte feste Setzung, die ist ein bisschen aufgelöst, wobei ich allerdings in dem Zuge, wo ich jetzt dort war, ich finde es ja immer auch spannend, mich dann irgendwie auch wirklich auf einer tieferen Ebene nochmal mit den Aspekten zu beschäftigen, ich habe mir dann nochmal so ein bisschen Literatur durchgelesen, auch über das Kastensystem, über die hinduistische Religion und auch über auch so dekoloniale und postkoloniale Analysen zu Indien. Und dort hieß es auch, dass unser Blick auf die Kasten eben schon auch sehr geformt ist. Also es ist ja allgemein nochmal was mir sehr klar geworden ist und für mich jetzt spannend war während der Reise, dass unser Blick auf also ich meine, das ist ja auch was einem eigentlich klar ist, aber dass unser Blick auf diese Gesellschaften eben sehr vorgeformt ist durch eben unsere Kategorien, die wir darauf aufwenden. Und die gehen da eigentlich einfach auch nicht so ganz auf immer. Also zum Beispiel war ich jetzt davon ausgegangen, dass es völlig klar ist, dass die Kasten so eine Hierarchie in der ökonomischen Wirkmächtigkeit haben, also in der Einkommenshierarchie, dass es da so eine klare Hierarchie gibt quasi, dass die oberste Kaste, das sind quasi die Reichen und die unterste Kaste, das sind die Armen. Das war für mich irgendwie, habe ich irgendwie unhinterfragt angenommen. Dabei ist es eigentlich gar nicht so klar zu sagen. Also die ökonomische Dimension stand bei den Kasten gar nicht so sehr im Vordergrund. Es ist, glaube ich, schon so, dass man wahrscheinlich...
Ja, dieses System ist ja erdacht zu einer vorkapitalistischen Zeit.
Genau, ne? Also das heißt jetzt auch nicht, dass die Leute, die jetzt in der unteren Kaste sind oder waren, es ist ja wie gesagt nicht mehr so wirkmächtig, dass die jetzt arm werden alle.
Das bezieht sich doch eigentlich auch auf die spirituelle Entwicklung, oder? Mhm. Es geht doch dann eigentlich darum, in dem Kastenwesen so aufzusteigen, dass man irgendwann halt im Nirvana ist. Ja. Und je nachdem, in welche Kaste man geboren wird, zeigt das halt, sind noch ein paar Runden zu drehen, so. Ne? Oder? Gebe ich das
ja, also ich glaube, das kann man durchaus so wiedergeben. Also es gibt zumindest bestimmte Menschen, die dann eben ins Nirvana kommen. Und es hat schon auch was mit der Wiedergeburt zu tun, in welcher Kaste man landet. Aber in jedem Fall ist die Kaste eine spirituelle und auch eine sozial, die also für mich so als Soziologen und Sozialphilosophen war es irgendwie spannend, das ist halt eben auch so eine, das ganze gesamte soziale strukturierende Dimension hat. Ja. Also gerade auch eben mit diesen Arbeitsfeldern, da ging es dann nicht so sehr darum, jetzt irgendwie wie bei uns im Kapitalismus die Wirtschaftswachstum zu generieren oder was weiß ich, das war dann nicht der Blick auf Arbeit oder Selbstverwirklichung durch Arbeit, sondern wie jede Gesellschaft war eben auch diese Gesellschaft mit dem Problem konfrontiert, wie wollen wir Arbeit organisieren gemeinsam. Mhm. Und dann wurde eben gesagt irgendwie, ja, durch die Kasten, bestimmte Menschen haben halt bestimmte Arbeitsfelder zugeordnet irgendwie. Also es hat auch so eine, ausgehend von so einer spirituellen Setzung, hat das halt eben so eine, das gesamte Leben umspannende Ordnung irgendwie zur Folge gehabt. Und was ich ja dann auch spannend fand in der Auseinandersetzung mit der dekolonialen Theorie, war, dass sich dieser, nicht nur der Blick auf die Kaste ist natürlich ganz klar durch die europäische Brille gefärbt und auch irgendwie durch den Kolonialismus, sondern wirklich auch das Kastensystem selbst hat eine intensive Transformation durchlaufen, mhm, durch den britischen Kolonialismus. Okay. Und es ist deswegen auch gar nicht so leicht zu sagen und zu differenzieren zwischen, was ist an dieser Kultur und in diesem spirituellen Sinne da wirklich drin gewesen, bevor jetzt die Europäer kamen und das für sich vereinnahmt haben, und wie sieht das jetzt heute aus? Also da gibt es nämlich auch nochmal massive Veränderungen, und die Europäer haben ja überall auf der Welt eigentlich, und das ist ja der Ursprung von sehr vielen Krisenherden auch noch heute, solche gesellschaftlichen Spaltungen oder gesellschaftlichen Ordnungssysteme, wie es die Kasten waren, radikalisiert und für die eigenen Zwecke genutzt.
Ja, so ist das.
Also es wurden dann bestimmte Kasten massiv bevorteilt, bestimmte Kasten haben Machtpositionen bekommen von den Briten, damit die dann eben auch mit ihnen zusammenarbeiten, das ihnen erleichtern, andere wurden unterdrückt. Es gibt ja zum Beispiel auch in Ruanda und Somalia ganz schlimme Situationen. In Somalia ist, glaube ich, die größte humanitäre Krise, die es überhaupt gibt aktuell, obwohl darüber sehr wenig berichtet wird. Und auch dort sind das ganz klare Resultate von Kolonialismus und Kolonialpolitik und Gruppen, die da gegeneinander aufgehetzt wurden.
Ja, ja.
Und darum sind die Kasten eben in so wie sie heute sind, auf jeden Fall auch ein Resultat von europäischer Fremdherrschaft. Aber sie waren auch schon vorher da und wurden da eben vor allem spirituell eingearbeitet.
Ich meine, jetzt gibt es ja tatsächlich auch einen großen religiösen Konflikt in Indien, nämlich den zwischen Hindus und Moslems. Und was ja auch dazu geführt hat, dass Pakistan und Bangladesch sich als muslimische Staaten von dem indischen Subkontinent getrennt haben, halt eigene Nationen wurden. Gibt es dieses Kastensystem denn eigentlich auch bei den indischen Moslems? Gibt es da so Vermischungen, so wie es bei uns vielleicht halt auch so eine Vermischung von heidnischen Ritualen, keltischen Riten, vielleicht dem Weihnachtsbaum oder sowas und dem Christentum und sowas, gibt es das da auch oder sind das wirklich sehr traditionell muslimische Gesellschaften, dem gegenübergestellt sehr traditionell hinduistische Gesellschaften?
Also ich die Frage finde ich total spannend, habe ich aber selbst so nicht gefragt, als ich dort war. Von daher kann ich jetzt auch nur spekulieren, beziehungsweise eigentlich eher nicht so wirklich was dazu sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall nicht so streng getrennt ist. Also es gibt diesen Konflikt und der wird natürlich auch befördert und gerade von der Art und Weise, wie, also ich denke, dass die Art und Weise, wie Nationen funktionieren und wie der Kapitalismus funktioniert und wie global allgemein auch diese Identitätsmuster funktionieren, die Europa über die Welt jetzt gebracht hat, dass die solche Konflikte ja immer befördern. Das kann man sich ja anschauen, dass seit es eben diesen Nationalstaat gibt, gibt es total viel so eine ganz intensivierte.
Das andere Feind ist mein Freund.
Genau.
So eigentlich immer mit diesem damit zu arbeiten. Ne?
Ja, und das ist halt auch so eine total starke, so immer so eine so ein Religionskonflikt irgendwie gibt, der dadurch irgendwie auch aufgebauscht wird durch die Nationalstaatsgefüge, welche Religion ist die entscheidende irgendwie, und auch diese Trennung, also der moderne Nationalstaat hat ja total dazu geführt, dass sich bestimmte Religionen an bestimmten Orten versammelt haben, wofür ja Pakistan und Bangladesch jetzt total gute Beispiele sind. Aber es hast du ja schon, also ständig hatten wir auch hier in Deutschland total viel diese, das war jetzt nicht zwingend religionsbedingt, sondern irgendwie ethnisch und sprachlinguistisch und so und dann durch die Weltkriege. Aber diese ganzen Umführungen von Menschen, Umsiedlungen, auch Zwangsumsiedlungen und so, das gab es ja immer, immer wieder in der Geschichte, ja. Dass eben durch diese Nationalstaatsgefüge und auch durch diese ganzen, ja, durch diese ganze Bürokratie und diese ganze Ordnung und Kontrolle irgendwie, dass es halt immer wichtig war, was steht in deinem Pass, was glaubst du, wo kommst du her und so.
Wobei
und
diese Vergeltung, also bei uns in den europäischen Zwangsumsiedlungen hat der Vergeltungsaspekt natürlich auch eine große Rolle gespielt. Ja.
Ja, ganz klar. Aber in jedem Fall habe ich das Gefühl, dass diese Zuweisungen, diese welcher Ethnie gehörst du an, welcher Religion und so, die sind halt total radikalisiert geworden und auch die Konflikte, die daraus entstehen, sind total radikalisiert worden. Und in Indien ist es ja aber eigentlich so, dass die dass das eben nicht so strikt getrennt ist. Also dass es jetzt nicht so sehr muslimische Gemeinden gibt und dann hinduistische Gemeinden, sondern die leben auch schon einfach zusammen dort und,
okay.
Und darum würde ich jetzt schon, ja, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man mindestens das Kastensystem auch auf muslimische Inder einen Einfluss übt. Allerdings ist es ja so, dass Pakistan, also Bangladesch, ist ja auch spannend jetzt aus der Perspektive betrachtet, Bangladesch ist ja damals unabhängig geworden von Pakistan.
Ja, wobei, ich habe das, kannst du das greifen? Kennst du dich da aus? Ich kenne diese Geschichte nämlich nicht ganz, denn Bangladesch liegt ja auf der östlichen Seite Indiens, Pakistan auf der westlichen und trotzdem war Bangladesch ja ursprünglich Ostpakistan.
Genau.
Also eigentlich räumlich total weit voneinander getrennt, aber durch seine politische Ordnung verbunden. Und ich weiß nicht, das sind ja jetzt auch unabhängige Nationen. Ne? Was war da der Konflikt? Kennst du das?
Ja, also es war ja so, dass als Indien unabhängig geworden ist, ist gleichzeitig auch Pakistan unabhängig geworden und als der indische Subkontinent unabhängig von der britischen Herrschaft wurde, zumindest im formellen Sinne, wurde dann eben Indien und Pakistan gegründet. Indien als das hinduistische Land, Pakistan als das muslimische Land. Und auch dort haben ganz viele Umsiedlungen dann stattgefunden. Also wurde dann auch wieder ganz klar getrennt und so. Allerdings hat sich dann Pakistan, war eben Ost- und Westpakistan, wo Westpakistan allerdings der flächenmäßig größere Teil war. Allerdings leben in Ostpakistan, heute Bangladesch, halt schon immer wahnsinnig viele Menschen. Auch, also es ist ein relativ kleiner Abschnitt Land, aber sehr dicht besiedelt. Mhm. Und es war so, dass Pakistan sich als muslimischer Staat verstanden hat, wohingegen Indien sich als säkulärer Staat verstanden hat, was ich auch schon mal spannend finde. Also dahingehend, weil wir jetzt auch gerade gesprochen hatten über diese Radikalisierung von irgendwie der Relevanz von ethnischer Zugehörigkeit oder Religionszugehörigkeit im modernen Nationalstaat oder beziehungsweise eine Transformation dieser Dimension irgendwie nochmal der Konflikte, ist es ja eigentlich, finde ich, ganz cool, dass Indien eben ein säkulärer Staat eigentlich geblieben ist und auch so eine bestimmte Unabhängigkeit und Autonomie von mehrheitlich muslimisch belebten Gebieten eigentlich für eine lange Zeit auch einen bestimmten Wert hatte. Also das ist was ich in der Beschäftigung mit der indischen Politik eigentlich sehr spannend finde.
Eigentlich auch die bevölkerungsreichste Demokratie ist, ne?
Ja. Und tragisch ist halt, dass man jetzt mit der Partei, jetzt regieren in Indien gerade Hindu-Nationalisten und die fangen jetzt an, die Autonomie der muslimisch geprägten Gebiete schrittweise aufzugeben.
Das heißt, auch da, ja?
Es jetzt.
Hat das auch damit zu tun, wie man das halt hier eigentlich auch immer analysiert, dass Transformation ansteht, dass eine bestimmte Art zu wirtschaften, die Globalisierung, der Globalismus im Allgemeinen, dass das zu Problemen führt, zu Ungleichheiten führt, die aufzeigen, dass eigentlich eine Veränderung ansteht, dadurch verharrende Kräfte versuchen zurückzugehen, so diese ganzen Aspekte. Genau das findet auch in Indien statt.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das ist definitiv ein globales Phänomen. Und das führt ja dann aktuell, kann man ja weltweit beobachten, immer dazu, dass die Minderheiten geblamed werden.
Ja.
Also das ist ja einfach ein
Und das ist
globales
da
Phänomen.
tatsächlich auch der Fall,
Und
ja.
dann gibt es ja jetzt auch schon lange einfach teilweise immer wieder bestimmte kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Pakistan und Indien.
Ja, ich weiß, so Kaschmir ist auch
Genau,
so
die
ein
Kaschmir-Region, es ist ganz im Norden von Indien, das ist quasi so ein Ländereck zwischen China,
Aber hat
Pakistan
dann
und
halt auch,
Indien.
genau, hat dann halt in dem Konflikt auch China, spielt ja auch
Genau,
eine Rolle, gell?
ja, China spielt da auf jeden Fall auch eine große Rolle.
Das ist auch was, was ich mal in einem Buch gelesen habe. Das Buch übrigens hochspannend, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, leider. Aber diese Machtkonzentration von Nationen anhand von der Beschaffenheit unserer Landmasse aufgezeigt hat. Und in dem Buch war ganz klar beschrieben, dass diese beiden riesigen Bevölkerungsgruppen eigentlich
Indien und China jetzt.
Indien und China eigentlich das Potenzial hätten, permanent in verheerende Kriege verwickelt zu sein. Ja. Auch was so das Territorium betrifft und sowas. Und das wurde schlicht durch den Himalaya unterbunden. Dass da halt einfach so ein
Ja.
riesiges Gebirge ist, dass das halt einfach trennt. Das konnte heutzutage anders, aber damals, so zu den Zeiten, als sich diese Nation, diese Reiche gegründet haben, halt, war halt nicht möglich, wie Hannibal so über die Alpen zu
Ja.
ziehen. So. Finde ich auch
Ja.
spannend.
Es ist total spannend, ne? Weil jetzt, wo du es sagst, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, aber ich meine, allein, also zwischen Deutschland und Frankreich und auch im
Ja.
arabischen Raum, eigentlich alle Nachbarstaaten, die haben ja, die dicht besiedelt sind, haben ja eine
Überall, wo es ging,
Jahrtausende Geschichte von Krieg,
von Kriegen, genau.
wohingegen Indien und China ja auch total verschiedene Kulturen irgendwie sich
Ja.
entwickelt haben.
Die eigentlich voll das Potenzial haben,
Ja.
dass es clasht, gell?
Ja. Aber
Ja.
in jedem Fall ist es so, um nochmal zu Pakistan
Ja.
zurückzukommen, weil du mich da ja gefragt hattest. Also einerseits ist es eben spannend und auch auf eine traurige Art und Weise spannend, dass sich eben jetzt auch in Indien gerade so eine hindu-nationalistische Bewegung durchsetzt. Und ich würde sagen, dass, also ist jetzt irgendwie bestimmt nur eine Dimension dieser Geschichte, aber ich habe das Gefühl, dass der Hinduismus dann irgendwie scheinbar jetzt auch mittlerweile mal so langsam vom Kapitalismus kapituliert. Also vor der Art und Weise, wie unsere Welt halt funktioniert irgendwie und sich da halt so mehr einpasst und einfügt. Also es ist auch so, dass dass sie jetzt gerade eben so eine bestimmte Verwestlichung durchmachen dort und so eine große Orientierung auch daran
Gab es denn
stattfindet.
da so eine Bestrebung, ein unabhängiges Wirtschaftssystem etabliert zu bekommen oder sowas? Ich meine,
Schon?
in Indien ist doch, so wie ich es jetzt wahrnehme, gell, korrigier mich, aber zum Beispiel auch Lichtjahre von sowas wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft entfernt.
Ja, definitiv. Aber es gab zumindest mal einen. Indien war ja der größte blockfreie Staat während dem Kalten Krieg. Also hat sich weder zur Sowjetunion noch zur USA und dem Westen bekannt. Und Indien hat immer versucht, eine eigene Form von Sozialismus zu leben,
Da
die
gibt es doch auch so ein kommunistisches, weiß nicht, wie sich das da nennt, Bundesland, ja wohl
Ja,
nicht,
es gibt
aber in
verschiedene
so ein
Staaten, Bundesstaaten, die
Bundesstaat.
kommunistisch dominiert sind.
Ja.
Fand ich auch sehr spannend, war ich dann auch in einem. Die Auseinandersetzung damit war auch total interessant. Zum Beispiel
Aber gut, ich wollte,
Ja.
ich bin ja jetzt rein, du wolltest den sozialistischen Aspekt, wolltest du betonen.
Ja, eigentlich wollte ich nur sagen, dass sie sich da in so einem Zwischenmodell versucht haben, was allerdings wohl auch nicht zwingend super optimal geklappt hat. Also es hat sowohl zu so einer riesigen Bürokratie auch geführt. Man musste für alles immer 27 verschiedene Bestätigungen einholen und irgendwie hat das auch zu ganz viel Korruption geführt. Die ist ja immer noch, also Korruption ist ja immer noch ein riesiges Thema dort, aber war auch dadurch so
Ich
radikalisiert. Also
mein
dieses
kleiner Sidekick, du bist doch auch da eigentlich nur weggekommen, weil ein bisschen Geld über den Tisch gegangen ist,
Ja,
oder?
also die
Das ist total hart.
Indien ist ja ein wahnsinnig führend im Thema AI und Internet, da sind die ja total fit eigentlich. Mhm. Allerdings ist alles, was vom Government ist, ist eine Vollkatastrophe. Es gibt auch so Government-Hotels, da waren wir in einem, das war auch das runtergekommenste Hotel in dem ganzen Land.
So im Sinne vom Staat geleitet wird. Sozialwohnungen oder Sozialbauten oder was?
Ich weiß das nicht, es war vom Staat ein Hotel, ich weiß nicht wieso, aber es war auf jeden Fall spannend. Und so auch die Government-Seite, wo man das Visum beantragen oder verlängern konnte, ist auch eine Vollkatastrophe. Und da kann man zum Beispiel nur Dateien hochladen, die höchstens 100 Kilobyte haben.
Oh.
Und das ist halt eine Vollkatastrophe. Und deswegen hat es bei mir mit dem Visum verlängern nicht geklappt, was ich aber musste wegen dem Krieg. Und dann hatte ich ein bisschen Konflikte am Flughafen. Ne? Also das war gar nicht so leicht, da rauszukommen.
Mit Backschicht dann halt.
Ja,
ne?
Genau.
Bisschen hart.
Ja, und ja, also dieses Projekt irgendwie einen eigenen Sozialismus zu machen, der zwischen der Sowjetunion und auch USA irgendwie sein eigenes Ding macht, wird heutzutage, glaube ich, auch eher als gescheitert von der indischen Bevölkerung selbst betrachtet. Und das war aber ja auch die Partei von Gandhi, die sehr, sehr lange regiert hat. Und die Partei, die jetzt regiert, eben diese hindu-nationalistische Partei, operiert mehr, finde ich, in diesem Modell des globalen Nordens.
Das heißt, diese Form der Wohlstandsdoktrin, die wir auch in westlichen Gesellschaften leben, das hat da voll Einzug gefunden
jetzt. Es ist jetzt nicht so, als ob Indien jetzt total an Europa oder USA angebunden wäre. Die haben ja auch immer noch Beziehungen zu China und Russland zum Beispiel. Allerdings diese Wohlstandsdoktrin, die operiert ja aktuell überall. Also ich finde auch, dass man diese Dichotomie zwischen Kommunismus und Kapitalismus, ich meine, das ist ja heute eh nicht mehr so wirklich so, aber auch die Länder, die sich als kommunistisch bezeichnen, sind meines Erachtens, jetzt wenn ich sozialphilosophisch betrachte, 1a kapitalistische Länder. Also China hat das, finde ich, fast noch perfektioniert, die Art und Weise, wie wir eben wirtschaften, wenn man Kapitalismus jetzt nicht so ganz eng versteht als diese eine konkrete Ideologie, sondern eben als ein Gesellschaftssystem, das auf eine bestimmte Art und Weise Ökonomie und Gesellschaft und Politik organisiert. Genau, und diese Wohlstandsdoktrin scheint da auch total gut zu funktionieren. Und die hinduistische Religion, würde ich sagen, hat schon noch sehr lange, trotz auch trotz Kolonialismus und natürlich einem ganz krassen Einfluss von Großbritannien, eben doch auch sich diesem kapitalistischen Imaginären, was in unseren Hemisphären die Welt beherrscht, nicht so komplett unterworfen. Und da finde ich eben zum Beispiel auch das Säkuläre spannend, dass eben diese Logik des einen klaren Nationalstaats mit der einen Religion nicht so radikal durchgezogen wurde, sondern Indien eigentlich eben ein sehr sehr vielfältiges Land ist. Also es gibt verschiedene Religionen, auch der Hinduismus ist eine sehr besondere Religion, ist nicht so zu verstehen wie jetzt die Weltreligionen, die aus dem Abrahamismus kommen. Also es gibt nicht den einen Prophet, es gibt auch nicht den einen Gott. Es gibt viele regionale Götter, viele Menschen, die Menschen glauben eigentlich sehr verschiedene Dinge. Es gibt eigentlich, glaube ich, auch, soweit ich weiß, nur so ein Buch, wo sich wirklich eigentlich fast alle drauf beziehen. Und auch da werden verschiedene Dinge einfach verschieden gewichtet.
Also, auch ganz unterschiedliche Sprachkulturen.
Genau. Ja. In Indien gibt es ganz verschiedene Sprachkulturen. Ich war ja jetzt auch im Himalaya im Norden und dann im Süden in Kerala, in diesem kommunistischen Staat, den du angesprochen hattest. Zwischendurch in Goa, irgendwie in diesem Hippie-Party-Ding. Das war nicht so grandios für mich. Und das ist alles total verschieden. Also ganz verschiedene Kulturen, ganz verschiedenes Essen auch. Also ist wirklich spannend, was für ein vielfältiges Land das ist. Ist mir dann auch wieder aufgefallen, ich hätte jetzt vorher nicht gesagt, alle Inder sind gleich, aber trotzdem finde ich, einfach durch die Art und Weise, wie man so aufwächst und wie man auch so in der Schule und überall über Länder lernt, man schaut sich dann diese Flaggen an und irgendwie lernt so ein paar Fakten darüber und hat dann so ein ziemlich einheitliches Bild doch. Also zwar unreflektiert, aber das habe ich auch nochmal gemerkt irgendwie, was für ein Quatsch eigentlich diese ganzen Nationszugehörigkeiten sind. Also ich meine, das sind 1,5 Milliarden Menschen.
Ja, ich glaube, es ist mittlerweile, ist die Bevölkerung Indiens die größte Bevölkerung auf unserem Planeten, richtig?
Ja, größer als China.
Größer als China, ja.
Und um diesen Block nochmal ein paar Fragen, die wir zwischendurch aufgeworfen hatten, aufzugreifen. Ich finde es eben spannend, dass diese Säkularisierung darum eigentlich gut, also in Indien eben eine lange Zeit lang noch hochgehalten wurde als Wert. Und auch im Hinduismus selbst ist eine der großen Tugenden irgendwie Einheit in Vielfalt. Also auch da wird eigentlich Vielfalt schon schon heißt, eine lange Zeit lang gewertschätzt.
Ein sehr integrativer Aspekt eigentlich, ne?
Ja, ja, eigentlich an dieser Dimension
was
schon.
Was halt sehr schwer spannend. Mit sowas Nationalistischem zusammengeht
genau.
eigentlich.
Und genau deswegen ist aber auch so ein bisschen mein Eindruck gewesen, dass eben deswegen der Hinduismus lange, also dass es deswegen noch so lange funktioniert hat, eben auch ein säkuläres Land dort zu bilden, trotz dieser Wirkmächte, die eigentlich heute wirken. Und deswegen meine traurige Konklusion war so ein bisschen, scheinbar haben sie jetzt doch kapituliert irgendwie, mhm. weil jetzt geht es eben mit diesem Nationalismus zusammen, scheinbar. Oder auch nicht. Kann man ja mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Aber auf jeden Fall regiert gerade eben diese Partei, die so einen starken Nationalismus befördert.
Ich meine, für mich, wenn wir, das gibt es halt einerseits diese Beschäftigung mit diesem Subkontinent und andererseits, was man da so kulturell mitbekommt. Und so viel kriege ich nicht mit. Aber immer, wenn man mal so Bollywood begegnet und sowas halt, dann finde ich das quasi eine richtig gehende Überzeichnung des Kapitalismus, wie ich es vielleicht aus den Staaten kenne, ja, oder angelsächsischen Form des Kapitalismus. Also das strahlt das für mich dann noch mal mehr aus, vielleicht auch durch die Briten und so. Und da dachte ich, na, die scheinen da ja schon auch sehr geprägt durch diese Kultur zu sein, gell? Aber vielleicht ist Bollywood halt tatsächlich auch nur so ein Ausschnitt, gell?
Also ich meine, Bollywood ist ja benannt nach Hollywood, also ist ja irgendwie schon auch klar, dass das so die Krone der kolonialen Einflüsse sich da irgendwie auch zeigen. Aber Bollywood ist ja allgemein alles extrem überzeichnet. Also finde ich auch spannend irgendwie. Habe ich mich vorher auch noch nicht so mit beschäftigt, aber jetzt auch natürlich mal ein paar Bollywood-Filme geguckt und so. Ja, schon sehr dramatisch und überzeichnet eigentlich
da
quasi
kommen wir,
alles. Also das würde ich jetzt nicht zwingend als Referenz für,
yeah.
für die indische Kultur nutzen.
gut, dass du sagst. Aber da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der mich halt auch sehr interessiert.
Aber eine Sache müssen wir noch abschließen,
ja,
ne? Die Pakistan-Frage.
Mhm,
weil das finde ich nämlich auch spannend, weil das passt nämlich ganz gut zusammen, deswegen komme ich darauf jetzt auch wieder zurück. Ostpakistan war damals, wie gesagt, ein Land mit einer sehr großen Bevölkerungsdichte. Allerdings hat Westpakistan hatte quasi alle Regierungs Plätze. Also die Regierung saß in Westpakistan, die viel der Bürokratie wurde von dort aus ausgeübt.
Das heißt, aus der Distanz haben die Menschen
in Ostpakistan geherrscht und das hat zu total krassen Konflikten geführt.
Das glaube ich.
Und ganz radikalisiert wurde das dann, als die Sprache Bengalisch ist das, glaube ich. Also ist auf jeden Fall, es gibt ja auch den Staat West Bengal, der ist in Indien, ist auch ein kommunistischer Staat. Und dann gibt es Ostbengal, das ist quasi Bangladesch. Und die Sprache wurde dann quasi nicht mehr als Amtssprache akzeptiert. Die Menschen in Westpakistan haben dann gesagt, nur noch Urdu ist die Amtssprache in ganz Pakistan. Und das ist natürlich ein totaler Affront, weil in Ostpakistan, das ein riesiges Gebiet, vor allem bevölkerungstechnisch ist, wurde eben nicht Urdu, sondern Bengal gesprochen.
Mhm.
Und das hat dann zu einem bewaffneten Konflikt geführt. Also Westpakistan dann Ostpakistan besetzt und wollte die quasi, also ich glaube, es war eigentlich auch fast schon eine spannende Form von Kolonialismus wieder. Also,
was, Westpakistan hat Ostpakistan besetzt?
Dann,
quasi.
Ja. Weil das dann konnte eben, es gab dann Proteste gegen Westpakistan.
Wie war denn das möglich? Ich meine, die sind ja, ich weiß nicht, wie weit voneinander entfernt, aber doch bestimmt 1500, 2000 Kilometer.
Ja,
oder
sehr
was.
Weit auf jeden Fall. Mussten dann da einfliegen.
Hinfliegen.
Das ist nicht zu fassen. Und tatsächlich hat Bangladesch seine Unabhängigkeit nur durch die Hilfe Indiens erreicht. Also obwohl in Bangladesch muslimisch, die Bevölkerung mehrheitlich muslimisch ist, ist Indien dann in den Krieg eingegriffen, hat mit Bangladesch zusammen gegen Pakistan gekämpft, wo man auch wieder sagen kann, so einfach kann man sich das nicht machen mit dem Religionskonflikt. Weil eben in Bangladesch sind die Menschen eben muslimisch, haben aber dann mit den Hindus aus Indien zusammengearbeitet, um diesen, ja, kann man, finde ich, schon auch kolonialen Einfluss oder diese Unterdrückung zumindest von Westpakistan zu beenden. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte.
Absolut spannend. Aber da jetzt der Punkt, auf den ich raus wollte, hat natürlich auch mit Unterdrückung zu tun, die Rolle der Frau. Wie ist das in Indien? Ist das tatsächlich auch, würdest du das als durch deine Erfahrung, die du jetzt mit Indien hast, auch eine Bestätigung darin sehen, dass diese herrschaftliche Struktur des Patriarchats auch was Globales ist oder auch in Indien stattfindet?
Definitiv. Also es ist ein zutiefst patriarchalisches Land, so habe ich das erlebt. Und diese Strukturen sind da total wirkmächtig. Also es ist, ich kann da gar nicht so viel.
Ich meine, das hast du ja vorhin auch in Bezug auf die Hochzeit, dass da dann auf einmal so diese Kastengeschichte wieder relevant wird. Ja. Das heißt, wenn es um die Geschlechter geht und so, wird es auch sehr traditionell und
Also auch, dass Frauen arbeiten, ist nicht so gerne gesehen oder es ist auf jeden Fall ganz klar, dass die Rolle der Frau ist, eben die Kinder aufzuziehen und zu Hause zu sein. Und die Ehe ist eine unfassbar wichtige Institution und das ist schon sehr heftig. Also das ist ja definitiv ein globales Phänomen, wo dann eben auch klar ist, also natürlich kommt da auch viel, also ist das im globalen Norden auch ein Riesending, das Patriarchat, aber das scheint nichts zu sein, was auf den auf Europa oder das Christentum zu reduzieren ist. Mhm. Also das ist definitiv, also die Geschlechterfrage stellen sich verschiedene Gesellschaften.
Auch aus der Gesellschaft heraus ist das so
also gewachsen. Das ist definitiv auch aus der hinduistischen Religion und der Gesellschaft selbst heraus ein zutiefst patriarchales System, was ich total kritikwürdig finde und total daneben. Also auch der Umgang
gibt es da emanzipatorische Bewegungen?
Ja, definitiv.
Ja, bestimmt.
Also was ich zum Beispiel auch spannend fand in dem kommunistischen Staat, in dem wir dann waren, in Kerala im Süden, da hat man auch viele Frauen zum Beispiel auf Wahlplakaten gesehen. Das war jetzt in den anderen Gebieten eigentlich fast überhaupt nicht der Fall. Da waren eigentlich immer nur die klassischen alten Männer irgendwie auf den Politikplakaten. Und in Kerala waren auch viele Frauen. Und allgemein gibt es natürlich auch eine feministische Bewegung in Indien. Ganz klar. Aber die, gerade auch die hindu-nationalistische Regierung ist ja natürlich erzkonservativ. Die sind jetzt eher nicht dabei, irgendwie den Kampf gegen das Patriarchat aufzunehmen. Aber ach, das ist ja irgendwie auch so ein globales Ding. Also diese Geschlechterfrage ist halt eigentlich einfach eine, die sich alle Gesellschaften irgendwie stellen müssen. Das ist das, was total zentral ist, weswegen ich es eben auch so wichtig finde, über Feminismus zu sprechen und das wirklich nicht nur als irgendwie ein Randthema irgendwie oder geschweige denn nur als die Befreiung der Frau oder so zu betrachten, sondern
ich meine, das hat
Feminismus ist etwas, was das gesamte Leben betrifft. Die Genderfrage ist eine der zentralsten, die es gibt und da hängt so viel dran und das
ist. Da hängt auch die Befreiung des Mannes hängt da auch mit dran.
Ja.
Das betrifft wirklich sehr
viel. Die Befreiung der Sexualität, der Beziehungsformen, das ist wirklich.
Und ist das ein zentrales Thema in Indien? Ist das auch so, dass es so zentral ist, dass das in den Medien stattfindet und dass es da Bewegungen gibt, die sehr bemüht sind, das wieder wegzudrücken? Hast du sowas mitbekommen? Oder ist das, wird dieses, so wie du es erlebt hast, dieses traditionelle Bild eigentlich sehr selbstverständlich gelebt?
Also da muss ich jetzt sagen, dass ich halt einfach auch kein Indien-Experte bin, sondern mich jetzt damit da ein bisschen reingelesen habe und dort war. Und deswegen kann ich jetzt nur von meinen Augenzeugen berichten. Aber ich war halt eben auch ich habe halt sehr viel gesehen. Wir waren irgendwie ein bisschen eine größere Reisegruppe. Und wir haben wenn dann eher mit der Familie zu tun gehabt und jetzt nicht so sehr mit jungen Menschen. Aber das ist
ja schon spannend. Du warst ja tatsächlich bei einem Inder zu Gast.
Ja.
Und wie ist das in diesen familiären Strukturen gelebt worden?
Also da ist es mir nicht vorgekommen, als wäre das so ein besonders polarisierendes Thema, obwohl das natürlich immer unter der Oberfläche mitschwingt. Also auch gerade das ganz großes Thema natürlich irgendwie der Sohn. Weil mein Freund da ist auch der einzige Sohn und hat dann total die Verantwortung natürlich auch und auch so diese Unterschiede, also man merkt auch irgendwie, dass halt so die Wertschätzung des Sohnes was ganz anderes ist als die Wertschätzung der Töchter.
Das heißt, Töchter gab es schon auch und den Unterschied hast du ganz klar.
Das ist ganz eindeutig. Und ich habe halt jetzt nicht so mit jungen Menschen zu tun gehabt und so wie ich das mitbekomme, ist das natürlich bei jungen Menschen auch nochmal ein viel größeres Polarisationsthema. Da jetzt in diesem Familienkontext habe ich jetzt nicht erlebt, dass das ein besonders polarisierendes Thema war. Es wurde eigentlich eher halt so gelebt. Aber ich meine, ich glaube, das wäre hier auch nicht anders. Also wenn jetzt der Ru bei mir zu Besuch ist in Deutschland und ich irgendwie bei allen möglichen Familien vorbeischauen würde, Okay, jetzt bei mir wäre das jetzt nicht so, aber bei so einer traditionellen Familie, da würde das ja jetzt auch gerade nicht so auf den Tisch kommen, dieses Thema, gerade wenn man dann so einen Gast hat.
Bei einer traditionellen Familie vielleicht nicht, aber wenn du dir vorstellst.
Ja, in meiner Familie definitiv.
Bei uns, wenn ich dann da irgendeinen Macho-Spruch rausgehauen hätte, der wäre mir aber wieder zurück ins Gesicht geflogen.
Ja, das stimmt. Also das ist ja bei uns.
Ob jetzt Gast oder nicht.
Ja, bei uns nicht. Aber ich denke mal, im Großteil von deutschen Familien wäre jetzt, wenn ein Gast zu Besuch ist, nicht der Zeitpunkt, um die Geschlechterfrage zu klären.
Ja, ja, klar.
Von daher habe ich da, aber mein Eindruck war, dass es schon auf jeden Fall sehr tief verwurzelt ist und halt so gelebt wird.
Ja. Und jetzt mal von den politischen, religiösen, von den Strukturen, die quasi geschichtlich betrachtet Indien ausmachen. Wie war das Land für dich?
Ja, toll. Also ich fand das Essen ganz toll. Ich war viel am Meer, das liebe ich ja auch. Also auch viele neue Dinge gesehen. Also so dieses Dschungelklima, was wir dann auch teilweise hatten, das kannte ich jetzt auch noch nicht. War für mich auch etwas heftig auf jeden Fall. So diese feuchte Hitze, da komme ich nicht so gut mit zurecht. Aber ich habe ganz viele tolle Dinge gesehen. Ich fand auch die Begegnung mit den Menschen immer richtig spannend.
Himalaya finde ich
das halt
Himalaya
auch echt fast, war ganz, war ganz beeindruckend. Toll. Ja, und einfach auch so die Menschen, also die Menschen, mit denen wir jetzt da nicht so in Kontakt waren, also einfach so diese schiere Masse von Menschen und so und dann auch so wie schnell das da alles geht und wie also wie man dann auch teilweise ein bisschen angestarrt wurde und so, natürlich, das war dann auch herausfordernd. Aber die Menschen.
Ist das immer noch so besonders?
Ja, ja, definitiv.
Ich meine, die Briten waren da ja omnipräsent. Ist das trotzdem, wenn Europäer irgendwo auftauchen, ist das.
Ja, also in touristischen Gebieten nicht und in Städten nicht, aber gerade so ein bisschen ländlicheren Regionen auf jeden Fall. Also hatten wir auch Schlangen von Leuten, die Fotos mit uns machen wollten.
Ach komm.
Und so im Supermarkt ist keiner mehr rausgegangen, hat sich dann so eine riesen Masse gebildet vorm Ausgang, weil alle drin geblieben sind und uns an der Kasse beobachtet haben und so.
Das ist ja ein Ding.
Ja, und aber die Menschen, mit denen wir zu tun hatten, darauf wollte ich hinaus, also wo wir irgendwie zu Gast waren bei der Familie oder auch wo wir in irgendwie einem Airbnb mal waren oder wo wir in einem Hostel waren, die waren total nett. Also das waren total gastfreundlich auf so eine sehr angenehme Art und Weise, auch nicht so aufdringlich gastfreundlich, sondern einfach total irgendwie so total zuvorkommend und ruhig und besonnen irgendwie. Gerade auch im Himalaya hatte ich da eine ganz tolle Zeit, da waren wir halt auch so ein bisschen länger an denselben Orten und so. Also das kann ich wirklich nur sagen und total beeindruckend einfach auch, sich so authentisch auf irgendwie diese verschiedenen Kulturen einlassen zu können. Das ist jetzt auch so wirklich meine erste Reise, wo ich dann so im intensiven Kontakt mit wirklich einer außereuropäischen Kultur war. Und das war für mich richtig toll. Da habe ich viel mitgenommen. Und das war für mich sehr, sehr bereichernd, kann ich nur sagen.
Ja, und Englisch hat immer funktioniert?
Ja, also in den touristischen Regionen ja und mit den Leuten, die so die Schlafplätze zur Verfügung gestellt haben, da war auch immer mindestens eine Person, wo das funktioniert hat. Aber gerade so Essen holen und so in ländlicheren Gebieten, da war schon auch sehr gut, dass wir jemanden dabei hatten, der Hindi sprechen konnte.
Mhm.
Und selbst der im Süden hatten wir teilweise, mussten wir auf die Handkommunikation zurückgreifen und einzelne Worte, weil dort auch Hindi eigentlich nicht mehr wirklich was geholfen hat. Es war auch sehr, sehr spannend. Also der Ru konnte dann auch nicht mehr lesen, was dort steht, auch von dem Schriftbild und so.
Das ist echt ein Ding. Ja, vielen Dank, Josh, für deine Eindrücke aus Indien. Schön, dass du wieder da bist. Und ich bin gespannt, was so die nächsten Episoden bringen werden.
Gell? Ja, ich bin auch gespannt. War sehr schön. Das habe ich jetzt eine Indien-Folge gemacht aus dem Nichts.
Ja.
Aber hat mir gut gefallen.
Mir auch,
jetzt nochmal so ein bisschen drüber zu reflektieren. Dann freue ich mich, wieder ins Projekt reinzustarten.
Super. Dann bis dann.
Bis dann.
Ich lehne das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn ab. Es endet damit, dass die ganze Welt blind und zahnlos wird. Vergeltung kann niemals Frieden bringen. Nur durch Vergebung, Selbstbeherrschung und Gewaltlosigkeit kann der Mensch den Kreislauf von Hass und Zerstörung durchbrechen. Sinngemäß nach Mahatma Gandhi.